Herzlich willkommen zum Messepodcast zu eWorld. Heute live auf der Messe selbst. Wir schauen auf die Energiewende durch die Brille eines Branchennetzwerks. Was passiert gerade wirklich in Projekten, in der Politik und am Markt? Wo hakt es und welche konkreten Lösungsansätze gibt es? Zum Thema begrüße ich heute hier auf der Messe Astrid Dose von Erneuerbare Energien Hamburg Cluster Agentur GmbH, kurz EEHH, und Bert von Garrel von der Enerlabs GmbH. Astrid, schön, dass du dabei bist. Stell dich doch gerne einmal vor.
Ja, ich bin Astrid. Ich bin seit 15 Jahren beim Cluster Erneuerbare Energien Hamburg. Ich habe es mit aufgebaut. Ich bin Quereinsteigerin, bin ich eigentlich Geisteswissenschaftlerin aus dem Bereich Wissenschaftskommunikation. Genau, unser Branchennetzwerk umfasst 300 Firmen im Bereich der Erneuerbare in der Metropolregion Hamburg.
Für alle, die euch nicht kennen, was macht EEHH genau und wen bringt ihr da zusammen?
Im Prinzip sind wir eine Plattform, sagt unser Chef immer, für Kontakte aller Art. Das ist das, was wir hauptsächlich tun. Also wir schaffen Formate, wo sich möglichst viele Menschen aus der Branche treffen. Das können Foren, Arbeitskreise sein, Workshops, Konferenzen, alles Mögliche, was man sich vorstellen kann. Wir haben eine ziemliche Themenvielfalt entwickelt in den 15 Jahren. Von Onshore-Wind über Batterie, Solar bis hin zu Wasserstoff ist alles mit dabei. Und dementsprechend gibt es auch viele Formate, auf denen man sich treffen kann.
Und Bert, wer bist du und was macht die Enerlabs GmbH?
Ja, ich bin Bert von Garrel. Ich bin Geschäftsführer der Enerlabs GmbH, die es seit noch nicht mal 2 Jahren gibt. Wir haben uns gegründet mit der Idee, Kommunen, Ingenieurbüros und auch städtische Netzbetreiber bei der kommunalen Wärmewende und ganz konkret der sogenannten kommunalen Wärmeplanung zu unterstützen, haben dafür eine Lösung entwickelt, die genau das macht, was Astrid macht mit der Plattform, nämlich wir bringen nur die Player in der Kommune zusammen und bringen alle Daten mit. Wir sind ein Unternehmen entstanden aus einem Data Science Unternehmen. Wir können Daten, können wir auch schon seit 30 Jahren. Und ich habe einen Background aus der Energiewirtschaft. Ich habe lange bei E.ON als Führungskraft in Digital und Innovation gearbeitet und dann habe das Thema sozusagen mit der Motivation, das auch noch weiter umzusetzen, mit reingebracht.
Astrid, wenn du einmal herauszoomst, wofür steht EEHH und was wollt ihr in den nächsten Jahren für die Energiewende möglich machen?
Wir nennen uns ein Netzwerk für Zukunftstechnologien im Bereich der Energie. Das ist das, was uns am Herzen liegt, sozusagen am Puls der Zeit zu bleiben, Trends zu beobachten, aufzugreifen, Unternehmen zu unterstützen, diese Trends umzusetzen, ihnen bei Projekten zu helfen, Partner zu finden, vielleicht auch neue Absatzmärkte. Wir haben auch einen kleinen Bereich im Internationalen. Dafür stehen wir, dafür setzen wir uns ein, ich glaube auch relativ erfolgreich. Wir haben mit 50 Unternehmen angefangen, jetzt sind es über 300 und wir sind natürlich hauptsächlich im Norden der Republik unterwegs. Das muss man fairerweise sagen, aber ich glaube, wir haben uns ein ganz gutes Standing erarbeitet, also auch deutschlandweit sind wir ganz gut bekannt. Ja, genau.
Bert, warum ausgerechnet Hamburg? Welche Rolle spielt die Metropole für euch?
Einerseits ist das die Nähe zu dem Cluster, die Nähe des Unternehmens und auch die Erfahrung, die wir sozusagen in der Umgebung gemacht haben. Meine vorherigen Aufgaben haben sich auch sehr stark mit dem norddeutschen Energieumfeld beschäftigt, mit Kommunen, mit städtischen Betreibern. Da fühlen wir uns auch ganz wohl, da haben wir es gestartet und haben das dann aber bundesweit begonnen auch auszudehnen. Also im Grunde auch so ähnlich, ne? In Hamburg gestartet, da wo unsere Wurzeln sind und sind aber bundesweit auch aktiv.
Wenn ihr beide auf 2025 und 2026 zurückblickt, was sind die wichtigsten politischen oder regulatorischen Entwicklungen, die eure Arbeit stark beeinflusst haben?
Ui, ja, das ist eine sehr gute Frage. 25 war ja Bundestagswahl etwas vorgezogen, wie wir alle wissen, mit einigen politischen Wechseln verbunden. Ich glaube, das kann man jetzt auch gut ablesen. Ich möchte hier nicht zu sehr in Details gehen, aber es gab diesen Monitoring-Bericht und so weiter und so fort. Also man sieht schon viele politische Veränderungen. Ich glaube, jetzt ganz frisch war die Netze-Thematik. Also es ist ein bisschen schwierige Gemengelage. Auf der einen Seite viele Gesetze, die, wie soll man sagen, zu Ende gebracht werden müssen. EEG allen voran, Gebäudemodernisierungsgesetz, wie es jetzt heißt. Und dann gibt es aber noch eine ganze andere Latte von Gesetzen, die noch offen sind. Aber wir vermuten nicht mehr so eine Leidenschaft für die Erneuerbaren wie in der alten Bundesregierung. Also wir beobachten das mit Vorsicht, sage ich jetzt mal. Aber es gibt durchaus natürlich auch positive Entwicklungen. Wir hatten den Nordseegipfel jetzt vor 2 Wochen in Hamburg. Also eine große Offshore-Konferenz aus Politik und Wirtschaft, wo man sich nochmal sehr stark committed hat für den Ausbau von Offshore-Windenergie, vor allen Dingen in der Nordsee. Also alle Anrainerstaaten waren vor Ort in Hamburg. Und das sind natürlich schon wichtige politische Signale auch für die Branche. Ja, also ein gemischtes Bild.
Bei euch laufen ja verschiedene Interessen zusammen. Und wo siehst du die größten Zielkonflikte, zum Beispiel zwischen Klimaneutralität, sozialer Verträglichkeit, gleichzeitig auch Wirtschaftlichkeit, politischen Bedingungen?
Also, da muss man jetzt ein bisschen auf ein Hamburger Spezifikum vielleicht eingehen. Wir hatten einen sogenannten Zukunftsentscheid letztes Jahr im Herbst. In Hamburg kann man Volksentscheide durchführen. Das ist eine Besonderheit der hamburgischen Verfassung. Und tatsächlich gab es eine Initiative, die sich dafür eingesetzt hat, die Klimaneutralität noch früher zu erreichen als eigentlich geplant. Das ist durchgegangen. Also die Mehrheit der Beteiligten haben sich dafür ausgesprochen. Das heißt, die hamburgische Politik ist jetzt im Zugzwang, also entsprechende Maßnahmen umzusetzen. Und natürlich ist im Vorfeld viel geunkt worden, dass gerade im Bereich der Wärme, wenn man entsprechend saniert und umbaut, die höheren Kosten auf die Mieter umgelegt würden. Das ist so ein Beispiel von Zielkonflikt. Könnte man aber jetzt auch für den Bereich Wärmepumpe, Solar oder so fortsetzen. Also das ist manchmal nicht so ganz einfach und glaube ich, braucht auch ein bisschen politische Flankierung. Das eine sind Visionen, aber das andere natürlich auch, wie soll man sagen, die praktische Umsetzung und dass man nicht in die Gefahr läuft, Leute zu verschrecken. Das wäre schade.
Bert, du sagtest, ihr habt euren Schwerpunkt bei Kommunen. Wenn du dir jetzt eine ideale Welt bauen könntest, wie sähe das aus? Was wäre ein Idealzustand für Kommunen?
Ein Idealzustand für Kommunen wäre einerseits, nicht nur für einen Plan verantwortlich zu sein, sondern diesen auch mit umsetzen und gestalten zu können. Das Dilemma in dem kommunalen Wärmeplanungsgesetz ist, dass die Kommunen verpflichtet sind, diesen Plan aufzustellen, aber eigentlich nur bis auf eigene Liegenschaften wenig Möglichkeiten zur Umsetzung haben. Und darin dann doch sehr stark auch abhängig sind von ihren städtischen Netzbetreibern oder sogar überregionalen, die dort betreiben. Und gleichzeitig die Menschen, die es betrifft, so als Dreieck sozusagen, dass die zusammenkommen und dann vielleicht mit einer gemeinsamen Verständnis von, was können wir in dieser Kommune machen? Welche Potenziale an Erneuerbaren haben wir, damit wir bis 2045 dekarbonisiert sind in der Wärmeerzeugung und Nutzung? Da fehlt es mir so ein bisschen am gemeinsamen Zug, so der gemeinsame Vektor ins Ziel, der fehlt noch so ein bisschen, da den Kommunen da auch die eigene Handhabe fehlt. Da machen wir ein Angebot, das zu ermöglichen, aber wir merken natürlich das, was du auch sagst, Astrid, ein Shift in der Priorisierung von Dingen. Ich mache das mal an der Konferenz zur kommunalen Wärmewende fest, da gibt es ein Kompetenzzentrum in Halle. Einmal im Jahr machen sie eine Wärmewende-Konferenz in Berlin. Vor ungefähr anderthalb Jahren ist in der Woche, in der die Bundesregierung in sich zusammengebrochen ist, noch diese Konferenz erfolgt mit ganz viel erneuerbaren Themen, mit ganz viel auch Schwerpunkt da rein. Das hat sich beim letzten Mal im September, glaube ich, ganz stark verändert in Richtung Resilienz, Infrastruktursicherheit. Was passiert, wenn wir mit Hackerangriffen oder mit solchen Dingen zu tun haben? Der Fokus ist ein völlig anderer geworden und ich beobachte das Gleiche, was du beschrieben hast, Astrid, dass das zwar nicht weg ist, aber das Gefühl ist so ein bisschen verschwunden als Priorität. Und das macht es den Kommunen natürlich nicht leichter, es zu vermitteln. Da entsteht, glaube ich, Unsicherheit auch bei den Bürgern. Ja, was denn jetzt? Da wäre es toll, wenn die Welt das wieder so ein bisschen sozusagen ganzheitlicher sähe und nicht so auf diesem einen Fokus unterwegs ist.
Wenn wir da jetzt noch tiefer in die Praxis gehen, was wäre ein Beispielprojekt von EEHH, was man dann wirklich konkret greifen kann und was man dann konkret darstellen kann?
Also dazu muss man natürlich sagen, dass wir selber keine eigenen Produkte in dem Sinne haben. Wir sind ja ein Branchennetzwerk. Was wir aber machen, sind relativ viele Studien, auch Machbarkeitsstudien. Da steckt das ja schon im Wort, dass man sich damit beschäftigt, welche Dinge sind umsetzbar und wie, also nicht nur Theorie. Und gerade im Bereich Solar haben wir da in den letzten zwei Jahren sehr, sehr viel gemacht. Das hing damit zusammen, dass unsere Umweltbehörde da nochmal einen gesonderten Schwerpunkt gesetzt hat und es da nochmal zusätzliche Budgets gab. Und das ist wirklich sehr interessant. Also einmal gab es eine Solarpotenzialstudie, da hat man sich damit beschäftigt, wie viel Potenzial ist denn in Hamburg, auf Hamburgs Dächern und so weiter. Das war relativ beeindruckend, was man da noch machen könnte und was noch nicht passiert ist. Und jetzt ganz aktuell, es ist sehr hamburgisch, gibt es eine Studie zum Volksparkstadion, unser Fußballverein, mittelmäßig erfolgreich, aber nichtsdestotrotz soll da eine riesen Solaranlage eben über die Parkplätze gebaut werden. Das ist natürlich ein prestigeträchtiges Projekt, muss man sagen. Das ist schön sichtbar, das braucht es ja manchmal auch, so als Vorbildfunktion. Und genau, das haben wir damit in Auftrag gegeben.
Ich habe ja schon gesagt, dass ihr verschiedene Interessen an einen Tisch bringt. Gab es da auch schon Situationen, die wirklich sehr kompliziert waren, sehr eng waren und wo die Kompromisse auf allen Seiten auch wirklich wehgetan haben?
Ja, das würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, dass es wirklich wehgetan hat. Ich glaube, das ist auf Bundesebene doch nochmal ein bisschen anders als jetzt bei uns. In Hamburg, muss man sagen, ziehen Gott sei Dank viele Akteure immer noch sehr an einem Strang. Also die Hamburger Politik ist dem Thema schon sehr verschrieben. Also insofern erleben wir da jetzt nicht die Riesenkonflikte. Aber natürlich im Kleinen schon. Und ich sag mal, Politik und Verwaltung ist häufig träge. Ich glaube, das ist eine Binsenweisheit, das weiß jeder. Und uns gehen häufig die Dinge nicht schnell genug. Also ich glaube, das darf ich so sagen. Da ist ja manchmal doch so, ne, die Verwaltungsmühlen, die sehr langsam malen und so. Ne, also da könnte man mal ein bisschen mehr Speed draufkriegen. Aber ansonsten würde ich sagen, sind wir da in Hamburg immer noch auf einer Insel der Seligen. Also das ist wirklich sehr schön.
Bei uns beobachte ich Unterschiedliches in den Ländern. Also die Bundesländer sind zum Teil unterschiedlich aufgestellt, was Verfügbarkeit von Daten aus den jeweiligen Landesinstituten und Datenquellen der Länder gibt und zur Verfügung gestellt werden. Das Land NRW vorbildlich, was die Möglichkeiten angeht, als Kommune, aber auch als Dienstleister an diese öffentlich zugänglich, ja irgendwann mal mit Steuermitteln finanzierten Daten heranzukommen und das auch nicht sozusagen so zu bewachen, dass da kein Mensch mehr rankommt, obwohl sie ja zur Verfügung stehen. Und das ist in anderen, ich nenne jetzt keine Länder im Einzelnen, aber in anderen Ländern unterschiedlich. Und da entstehen Konflikte in den Möglichkeiten, damit auch schnell vorwärts zu kommen. Das ist eigentlich total schade, dass man da ein bisschen sozusagen durch, ich sag mal, systemische Grenzen behindert wird und eigentlich das gemeinsame Arbeiten, was alle möchten. Und da erlebe ich fast alle Kommunen, alle willig und auch, dass sie das mit gewissenhafter Arbeit verbinden möchten, ganz motiviert. Und dann wird man da ausgebremst. Und das, finde ich, ist ein großer Konflikt und da tut uns die Länderunterschiedlichkeit nicht nur gut. Und dann erlebe ich dann in den Kommunen dann auch jeweils natürlich unterschiedliche Reifezustände. Wie bin ich schon bereit dafür? Kann ich das mit meinem Personal eigentlich? Bin ich dafür aufgestellt, so eine Aufgabe zu machen? Und da ist unsere Beobachtung gewesen, das ist oft bei den kleinen und mittleren Kommunen nicht so. Die fühlen sich da auch überfordert ganz viel. Da werden zwar Angebote von einerseits dem Kompetenzzentrum gemacht, aber wenn es ins konkrete Umsetzen geht, ist das immer ganz schwierig. Und dann geht es immer um Daten. Es ist leider auch vielleicht ein bisschen als das, was wir uns auch als Thema verschrieben haben. Wir wissen das. Wir wissen, wie schwierig Datenqualität sein kann oder wenn sie fehlen. Und was macht man denn dann? Und da gibt es eine Antwort drauf. Die kann man natürlich nicht nur mit Software lösen. Man muss sie dann auch schon mit echten Daten lösen. Aber wenn man beides zusammenbringt und alle Akteure auch in die Lage versetzt, es zusammenzubringen, dann funktioniert es wirklich gut. Und dann geht es auch schnell.
Ich nehme jetzt mal die Rolle ein von so einem typischen Stammtischgespräch. Wie würdet ihr reagieren, wenn ich jetzt sagen würde, also die Energiewende, die geht nicht voran?
Ja, Quatsch, sage ich jetzt mal ein bisschen polemisch, ist ja auch Stammtisch, also insofern kann ich ja auch solche Worte benutzen. Ja, definitiv Unsinn. Man muss sagen, in Europa, war jetzt gerade eine neue Statistik, ist der Anteil aus erneuerbarem Strom mittlerweile höher als alles andere. Also man sieht eine sehr positive Entwicklung, also allein statistisch, ne, also kann man jedem zeigen, ist das einfach ein Fakt und so. Natürlich, wie soll man sagen, kann es immer noch besser und schneller sein, keine Frage. Und Energiewende ist ja auch mehr als Stromwende. Auch eine Binsenweisheit, also haben wir im Strombereich sehr positive Entwicklung. Guckt man sich Wärme und Verkehr an, sieht es ein bisschen anders aus, auch Teil der Wahrheit. Stimmt, aber dass die Energiewende grundsätzlich nicht vorangeht, ist definitiv nicht richtig.
Und der Markt zeigt auch was anderes. Wenn man sieht, was auf deutschen Dächern schon an Solaranlagen verbaut ist, in Hamburg, auf meinem Dach oder in weiteren und an Potenzialfläche noch einiges vorhanden. Mit einer Wärmepumpe statt einer Gasheizung in meinem Haus, ohne dass mich dazu jemand zwingen musste. Es hat mich auch niemand gezwungen. Es war eine natürliche Entscheidung, weil das eine wirtschaftlich sinnvolle Entscheidung ist. Und ich glaube, das ist der wesentliche Punkt. Es wird, glaube ich, ist aber noch ein Mythos. Einerseits, dass diese Planung ein Problem darstellt und man dadurch zu irgendwas gezwungen wird. Das ist einfach Quatsch. Ne? Also wir sind ja am Stammtisch, das ist Quatsch. Und auf der anderen Seite mache ich Dinge, die für mich als Familie mit meinem Budget und meinem Haus, meinem Haushalt sinnvoll sind. Und das macht jeder ja für sich. So entscheidet jede Familie für sich und sie kann es auch. Und das Angebot dafür ist da. Und der Markt zeigt es ja auch. Wir können es ein bisschen besser enablen. Wir können es noch besser fördern. Wir können die Fördermittel auch noch gezielter und besser zur Verfügung stellen. Aber die Antwort ist, läuft. Also aus meiner Sicht läuft. Und es ist auch keine Mission Impossible, das bis 2045 hinzukriegen. Das sind zwar 20 Jahre, die sind auch ganz schön schnell um, wenn man sich überlegt, wenn man zurückblickt, ist es ja immer so, schon 20 Jahre durch und 20 Jahre weit, klingt so entfernt, ist es nicht, aber man kann das ja schaffen, wenn man sich überlegt, was vor 20 Jahren war. Ja, und was vor 20 Jahren war, war kein Solar auf jedem Dach, war keine Wärmepumpe und war keine Technologie, die zur Verfügung steht, die das kann.
Und wenn ich jetzt nochmal in meinem Getränk nippe und sage, das ist alles viel zu teuer?
Dafür würde ich sagen, würde ich zum Teil recht geben, weil durch die hohe Nachfrage einerseits und dann aber auch so Unsicherheiten, die da drin entstanden sind, Menschen und auch Player am Markt begonnen haben, in ihrer Unsicherheit sich ein Gebilde zu schaffen, wo es dann schwieriger wurde, die für sich richtige Lösung zu bekommen. Mhm. Und das ist nicht immer die günstigste Lösung. Und das macht es den Leuten auch nicht einfacher, weil es unübersichtlich geworden ist. Mhm. Player am Markt, Preise am Markt, ist das gerechtfertigt? Technologie, die nicht jeder versteht, in sich einbauen zu lassen, wo ich vielleicht unsicher bin, das lässt sich natürlich nicht vermeiden, dass dann Menschen auch vielleicht falsche Entscheidungen treffen. Aber grundsätzlich findet sich, glaube ich, auch da, wenn der Markt genug Angebot hat und genug Nachfrage hat, trifft sich der Punkt da, wo er richtig ist. Bin ich für fest schon überzeugt.
Ja. Du hast gerade 20 Jahre in die Zukunft geblickt, Astrid. Ja. Wo siehst du die Energiewende in so 10 bis 20 Jahren?
Also auf jeden Fall auf einem positiven Pfad. Da bin ich sehr von überzeugt. Bert hat ja eben schon gesagt, was war vor 20 Jahren, wenn man zurückblickt. Unser Netzwerk gibt es seit 15 Jahren. Damals gab es ein Offshore-Testfeld. Das gebe ich immer als Beispiel. Mittlerweile gibt es, glaube ich, 38 Offshore-Parks in Nord- und Ostsee. Das ist eine gigantische Entwicklung. Also das darf man auch nie vergessen, finde ich, bei all dem Gejammer und was alles nicht funktioniert, was man trotz aller politischen Widerstände geschafft hat in diesen 15 Jahren, ist wirklich extremst beeindruckend. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass man in Deutschland ja ein ganzes Energiesystem umbauen muss. Ne? Man kommt aus einem Atom-, Kohle- und so weiter System. Das ist ja nochmal was anderes als zum Beispiel in Dänemark. Das sind ja immer so die Vorreiter im Bereich der Energiewende, die quasi gleich damit angefangen haben, weil sie einfach gar keine Kohle und sowas zur Verfügung hatten. Also so ein bestehendes System umzubauen, ist immer nochmal eine härtere Challenge, sag ich mal. Ja, also insofern sehe ich das völlig positiv, bin davon überzeugt. Ja, und mache gerne weiter.
Also kann ich nur zustimmen. Ich bin erstmal Grundsatzoptimist, bin aber auch ein Beobachtungsoptimist.
Und ja, ich auch.
Das, was man sehen kann, ist ja das, was du gerade beschreibst.
Ja.
Also gegen Widerstände, gegen Markthürden, die nicht unbedingt gesetzt worden sind, aber trotzdem vielleicht da waren, weil es eben Umbau-Challenges gibt und all diese Dinge. Wirtschaftliche Fragen müssen beantwortet werden. Politische Rahmenbedingungen sollten dazu helfen, dass man diese Wirtschaftlichkeits- und Nachhaltigkeitsberechnungen auch zuverlässig durchführen kann, sodass ich investieren kann. Umbau muss sich ja investieren und über Zeit wieder erwirtschaften lassen. Wenn das gegeben ist, dann schaffen wir das auch. Da bin ich ganz sicher. Und die Rahmenbedingungen dafür sind gegeben und wir dürfen nicht nachlassen. Wir dürfen jetzt nicht sagen, Rolle rückwärts und wir machen das anders, weil vielleicht Unsicherheiten vielleicht auch in der geopolitischen Umgebung entstanden sind. Die sind ja zweifelsohne da, aber ändert gar nichts an der Richtigkeit der Mission und Richtigkeit des Weges. Und der ist auf halber Strecke durch. Wir sind ja auf halber Strecke durch. Mhm. Ich sehe das immer, das Glas für mich halb voll. Mhm. Ja, und wir müssen noch ein bisschen weiter trinken. Oder wieder auffüllen.
Auffüllen.
Das Bild funktioniert gerade nicht.
Nee. Nachschenken.
Aber nachschenken, dankeschön.
Genau.
Ja, aber wir schenken nach und schenken es dann auf 2045. Das ist ja so ein bisschen diese Zahl, die mit allem verbunden wird. Schenken wir es ein und schaffen wir es auch.
Ja. Was ist euer persönlicher Antrieb bei eurer täglichen Arbeit? Euer ganz persönlicher?
Also ich finde, es ist eine faszinierende Branche, weil so viel Neues immer passiert. Also ich nenne es immer so eine stetige Weiterbildung. Also ich habe so viel gelernt in diesen 15 Jahren. Das finde ich für mich persönlich sehr bereichernd. Ich finde toll, was für engagierte Leute in der Branche arbeiten, die wirklich also mit Leidenschaft dabei sind. Das schwappt auch ein bisschen auf einen selber über, muss ich sagen. Ja, und ich finde, man tut in vielerlei Beziehung was Gutes. Also ich sag mal, fürs Klima sowieso. Aber du hast ja auch die geopolitischen Faktoren angesprochen. Und ich finde, die Argumente sind heute fast noch stärker, als sie es je waren. Weil das Thema Unabhängigkeit, ne, von anderen Ländern, dies und das, das müsste eigentlich jedem mittlerweile jetzt klar geworden sein, wie wichtig das ist. Und dann hat man gar keine andere Chance. Weil woher soll es denn sonst kommen? Also das, finde ich, ist eigentlich das schlagende Argument der Zeit. Und insofern, glaube ich, braucht es nicht mehr positive Faktoren und Motivationsgeschichten als das. Genau.
Ich kann das nochmal verbinden mit den Beobachtungen der beiden Wärmewende-Konferenzen, die ja sehr, sehr im Ton, in der Priorisierung unterschiedlich waren. Und ich habe mich, als ich in der letzten war, wo das ja auch sehr stark um Resilienz und Infrastruktursicherheit geht, gefragt, boah, ist das jetzt schon eine Rolle rückwärts? Und dann habe ich drüber nachgedacht und habe mir überlegt, nee, das ist genau das, was du gesagt hast. Denn das zeigt ja, wie wichtig das ist. Denn wenn wir ein in kleinen Energieerzeugungsinseln miteinander verbundenes System haben, was aber auch in gewisser Autarkie funktioniert, was auf Erneuerbare zurückgreift, was keine Gasquellen aus irgendeiner geopolitisch vielleicht schwierigen Umgebung stammt, was ich selber in der Hand habe, dann ist das ein Verstärker dafür. Ja, dann ist das ein Volley-Schuss ins Tor, damit wir da weitermachen. Hm. Was mich persönlich antreibt, ist tatsächlich, dass diese Überzeugung schon ganz lange in mir ist. Einerseits. Andererseits kommen wir ja aus der Datenecke und aus einer sehr trockenen Datenecke. Das ist jetzt nicht jedermanns sexy, most sexy Thema. Aber wir stellen fest, dass wir tatsächlich ein krasser Enabler sein können, wenn wir das, was diese Firma kann, den Menschen, die das sozusagen mit verantworten, mit umbauen, zusammenbringen sollen, dass wir denen was in die Hand geben, dass sie es plötzlich können und so Heureka-Effekte kommen und so Hurra-Effekte kommen und so tolle Rückmeldungen auch kommen, dass sie sagen, oh, endlich können wir das schaffen. Das ist so eine sehr befriedigende Rückmeldung. Also es macht mich einfach zufrieden, zurückzubekommen. Also auch mit so einem ganz trockenen Thema können wir ein bisschen an der Stelle mitarbeiten, wo vielleicht eine Lücke war, wo eine Problemstellung war, wo wir jetzt mit einer Antwort drauf bringen. Ist nicht die einzige Antwort, aber wir können einen Teil dieser Antwort mitbringen. Und ich habe zwei erwachsene junge Kinder, die machen sich Sorgen, also aus unterschiedlichen Richtungen, aus klimatischen Richtungen, aus wirtschaftlichen Erwägungen. Kann ich eigentlich den gleichen Wohlstand erreichen, den wir als Gesellschaft schon geschafft haben zu erreichen? Lebe ich in dieser gleichen guten Zeit mit 70 Jahre Frieden? All diese Fragen, die sich ein junger Mensch heute stellt, haben ja zum Teil eben auch große Bedeutung in Richtung Klimaneutralität und Klimawende und Klimakrise. Und ich nehme das ja ernst. Ich nehme das ernst, was die jungen Leute heute sagen, weil denen gehört das Land der Zukunft. Und natürlich auch gerade vor allen Dingen meine Kinder mir sagen. Und wenn ich denen zeigen kann, guck mal, ich leiste einen Beitrag, macht mir das stolz.
Gab es denn da abseits der trockenen Themen auch irgendwas ganz Spannendes oder Außergewöhnliches? Also irgendein Projekt, was wirklich dir in Erinnerung geblieben ist, was ganz abseits des Alltäglichen war?
Ja, wir sind mit einer Kommune aus dem Sauerland in Kontakt gekommen. Da ging es auch zunächst um das Thema kommunale Wärmeplanung. Und dann sagten die irgendwann so, ah, da haben wir jetzt schon so ein Ingenieurbüro, die haben da was angefangen und die machen das jetzt für uns und so. Und ich so, ja, ist ja gut, alles gut. Aber wir wissen gar nicht so richtig, was dann. Und da war so dieser Heureka-Augenblick da. Das war so ein Ding da, wo wir gesagt haben, oh, warte mal, wir haben hier gerade was gelernt. Wir haben nämlich gelernt, dass die Kommune ein Problem hat, wenn die dann ihre Quartiere geht, wenn sie zu den Bürgern gehen will und denen was sagen will dazu. Und der Bürger zu ihnen kommt auf einer Bürgerveranstaltung und fragt, ja, und ich? Was ist denn jetzt mit mir? Das war so völlig ungeplant. Das war so völlig überraschend. Wo wir gesagt haben, okay, das müssen wir irgendwie, müssen wir nochmal anpacken und gucken, dass diese anderen 7000, die auch noch nicht so weit sind, für uns vielleicht eine kleine Hilfestellung kriegen.
Ja.
Fällt dir noch was ein?
Was Außergewöhnliches? Gab es sehr, sehr viel. Also ich glaube, was für mich faszinierend war, das ist jetzt auch so ein Hamburger Spezifikum, wir haben so ein Kohlekraftwerk gehabt in Moorburg, war ein riesen Konfliktthema tatsächlich in der Politik, weil das damals eine Regierung mit grüner Beteiligung durchgebracht hat und das natürlich den Grünen völlig auf die Füße fiel und ganz viel Kritik und Häme eingesteckt und so weiter und so fort. Und in diesem ehemaligen Kohlekraftwerk entsteht jetzt sozusagen ein Wasserstoffelektrolyseur, also ein Paradebeispiel der Energiewende und so weiter. Und das ist eigentlich eine schöne Umwidmung, sage ich jetzt mal, von einem, wie gesagt, eher negativ konnotierten Ort in Hamburg. Also das finde ich sehr beeindruckend. Es sind viele Clusterakteure mit dabei, die das umsetzen, auch gegen viele Widerstände und so. Und ja, also das muss ich sagen, hat mich sehr beeindruckt. Ja, fand ich cool.
Mhm. Darf ich nochmal einen ergänzen?
Darfst du.
Mir ist gerade was eingefallen, was ich auch so toll fand. Und zwar Gespräch mit einer Kommune im Emsland. Ich glaube, dass da einer der großen überregionalen Energieversorger die Netze betreibt. Das macht es den Kommunen auch nicht unbedingt leicht, weil das dann schwieriger ist, an die Daten zu kommen. Und dann fragte der mich so im Gespräch, Herr von Garrel, können Sie eigentlich auch, wenn Sie den jetzt so machen, diesen Report, können Sie den auf Knopfdruck erzeugen, dass ich dann fertig bin? Und ich so, nee, das geht nicht. Da muss man eigentlich schon noch einen haben mit Sachverstand und Ingenieursverstand und so, der das noch bei Sie vor. Das hat uns aber nicht, also wir haben das irgendwie so ein bisschen, wir haben das nicht weggelächelt und gesagt, ja, das geht doch nicht. Sondern das hat uns dann irgendwann so, es hat mich irgendwann eingeholt, gesagt, doch, das muss doch gehen. Also wenn die Daten da sind und wir große Sprachmodelle, ich nenne jetzt keine Produkte, aber große Sprachmodelle haben, die uns alle in echter Sprache die komplexesten Fragen zu unserer Psyche und zu unseren fachlichen und technischen Themen beantworten können, dann muss es doch möglich sein, eine Ingenieursdienstleistung so anzureichern, dass man diesem Sprachmodell beibringt, eine Antwort zu geben und buchstäblich auf Knopfdruck diesen Bericht zu erzeugen und mindestens mal 80% der Arbeit rauszunehmen. Haben wir gemacht. Also 2 Jahre später, das war noch so ganz in der Gründungszeit, haben wir das noch weggelächelt, weil wir gesagt haben, ah, das passt jetzt gerade gar nicht, wir haben es auch noch nicht gesehen. 2 Jahre später haben wir es gemacht. Und jetzt funktioniert es so. Und das macht mich unheimlich froh. Das war so eine Anekdote von, du willst ein Hoverboard, das fliegt, wie bei Zurück in die Zukunft haben. Ja, die Dinger gibt es ja auch inzwischen so ungefähr. Und so habe ich mich gefühlt wie so ein, du willst ein Hoverboard? Und jetzt habe ich aber tatsächlich irgendwie einen kleinen Beitrag geleistet, ein Hoverboard gemacht zu haben, nur auf unsere Weise.
Ja, schön, schöne Geschichte. Wir sitzen jetzt hier live vor Ort auf der Messe. Sie hat gerade erst ihre Tore geöffnet. Was steht denn für euch die nächsten Tage noch auf der Agenda?
Netzwerken natürlich, sehr viele Gespräche, Leute treffen, neue Leute, alte Leute, ist ja immer ein bisschen Familientreffen. Die Messe hat sich aber super entwickelt, haben wir gerade schon, als wir hierher liefen, festgestellt, also noch größer, noch lebendiger geworden. Also ich war, glaube ich, das erste Mal 2018 hier, da war das noch ein bisschen kleiner und auch vielleicht ein bisschen anders von der Ausrichtung. Also ich glaube, gerade für unseren Bereich Erneuerbare ist es jetzt wirklich super. Wir haben 6 Mitgliedsunternehmen mit dabei. Enerlabs ist eins davon, aber noch 5 weitere, die natürlich ihre Gespräche und so weiter führen bei uns am Stand. Aber wir haben so ein paar Delegationen auch, eine japanische Delegation und so weiter. Das ist so das übliche Messegeschäft, ne? Man nutzt die Gelegenheit, um möglichst viele Leute zu treffen, die einfach auch vor Ort sind. Das macht sich immer gut und ja, natürlich auch selber neue Inspirationen bekommen. Was läuft an technischen Trends? Lustigerweise treffen wir dann auch immer wieder neue Hamburger Unternehmen auf solchen Messen, obwohl wir sie eigentlich alle kennen müssten. Ist nicht so. Es gibt immer wieder was Neues und meistens ergeben sich noch ein paar Neumitgliedschaften auf Messen, was für uns ja dann immer schön ist.
Ja, klar. Messe und Konferenzen sind immer Netzwerk unter Netzwerkveranstaltungen. Das gilt natürlich auch für uns. Eigenes Netzwerk mitbringen, an den Stand holen, Zufallsbekanntschaften oder Interessensbekanntschaften machen und zeigen, was wir können. Natürlich erstmal. Wir sind als Enerlabs ja, auch wenn das Team erfahren ist, als Unternehmen recht neu am Markt, gerade das zweite Mal dieses Jahr auf der Messe, uns zu zeigen, sichtbar zu machen, wahrnehmbar zu machen über Webseite und eigene und direkte Kanäle hinaus, ist für uns als junges Unternehmen natürlich eine riesen Herausforderung und eine riesen Chance zugleich, dass wir das hier zeigen können und dass wir da wahrgenommen werden. Einfach schlicht.
Wo findet man euch hier auf der Messe? Und wenn man jetzt nach der Messe noch Interesse hat, wo kann man euch kontaktieren und wie?
Also wir sind in Halle 5. Standnummer muss ich jetzt gerade passen.
5H130.
Sehr gut, erst vorbereitet, ich nicht. Also wir sind so giftgrün, also man kann es gut erkennen aus der Ferne. Genau, also mittendrin in Halle 5. Nach der Messe immer sehr, sehr gerne per Mail oder Telefon. Unsere Kontaktdaten sind alle auf der Website verfügbar oder LinkedIn, wie auch immer, welche Wege es so gibt. Und also meine Kollegen und ich sind immer allzeit bereit, Fragen zu beantworten, also gerne nutzen.
Während der Messe laufe ich mit Hoodie und QR-Code auf dem Hoodie rum. Also mich kann man einfach scannen.
Auch nicht schlecht. Mein nächstes Mal auch.
Das Gleiche gilt natürlich für unseren Stand. Da kann man dann auch gleich den Kontakt herstellen. Aber wir sind auf der Webseite des IHH mitvertreten, neben allen anderen Unternehmen mit entsprechenden Kontaktdaten. Wir haben ganz oldschool auch noch Visitenkarten da, wer die noch suchen möchte. Und ansonsten, wir laufen in Naturgrün rum, also Farb und Ton in Ton einigermaßen zum Stand. Genau, und da könnte man uns ganz gut erkennen. Also wir freuen uns natürlich sehr darauf und das ist natürlich auch das Ziel, dass man nachfolgend gute Gespräche führt. Am Anfang geht es nur um den Kontakt natürlich, da kann man nur so und so tief gehen. Zeigen, was wir können, können wir auch hier schon. Das können wir natürlich auch sehr gerne. Kommt zu uns.
Ja, herzlich willkommen.
Gut, also Bert abscannen habe ich mir gemerkt oder im Internet EEHH suchen. Dann danke ich euch für die interessanten Einblicke, wünsche euch eine tolle Messe, gute Gespräche und ganz viel Networking. Und das letzte Wort gehört euch.
Ja, danke an dich für die tolle Moderation. Danke an das Team vom Messe-Podcast, dass wir hier sein durften. Fand ich eine tolle Gelegenheit. Ich habe es ja schon mal gemacht, aber da war das im Vorfeld am heimischen Schreibtisch. Und ich muss sagen, im Studio ist noch mal ein bisschen cooler. Vielen Dank.
Cooler, toll moderiert, tolle Umgebung, tolle Technik, tolle Begleitung. Das ist natürlich auch, wenn man das am Stand in Lautstärke, in der Umgebung macht, auch Ablenkung. Das habt ihr toll aufgestellt. Also vielen Dank dafür, uns als kleines Unternehmen eine Chance zu geben, unsere Sichtweise auf ein paar der Themen zu bringen. Freue ich mich sehr darüber. Vielen, vielen Dank. Und wir stehen natürlich sehr gerne auch zur Verfügung, Fragen zu beantworten.
Danke, dass ihr da wart.
Dankeschön.
Dankeschön.